Ich möchte ganz kurz erklären, wozu, warum CT vor TAVI, was wir messen, wie wir messen und vor allem, was dürfen Sie erwarten, was wir in unserem Befund schreiben oder schreiben sollten. Ich glaube, das ist jetzt schon mehrmals gezeigt worden. Es gibt jede Menge an Klappengeometrien, es gibt natürlich auch jede Menge an Klappendimensionen und unsere Aufgabe ist jetzt sozusagen den Gegenpart oder das Negativ zu diesen Klappen zu definieren. Und wie Sie hier sehen, links eine erfolgreiche und schöne Implantation einer selbst expandierbaren und rechts einer ballonexpandierbaren Klappe zu ermöglichen. Sie haben schon gehört, das Ziel der TAVI ist einerseits das Zerstören der nativen Aortenklappe, das heißt die Klappenmorphologie vor der Intervention ist nicht unwesentlich und natürlich ein exaktes Platzieren der Prothese zu ermöglichen. Auch das ist natürlich nicht neu. Wir müssen gewährleisten, dass die Prothese nicht zu hoch, nicht zu tief, um Aortenverletzungen, paravalvuläre Leaks, Emulsationen der Prothese in die Aorta oder in den linken Ventrikel zu vermeiden. Und vor allem unsere Aufgabe ist, und das ist der wichtigste Parameter der Messung natürlich, ist der Prothesendurchmesser. Wenn der Prothesendurchmesser nicht passt, einerseits die Gefahr oder die Erwartung eines paravalvulären Leaks, die Embolisation der Prothese in die Aorta oder die inkomplette Entfaltung der Prothese. Und nur ganz kurz, es ist natürlich nicht unlogisch, dass ein paravalvuläres Leak einen gewissen Einfluss auf das Überleben hat, nur eine von vielen Arbeiten zu diesem Thema. So, was ist unser Angebot? Prinzipiell, wie wir schon gehört haben, Echo ist eine Möglichkeit der Evaluierung. Aortografie spielt eine gewisse Rolle, aber unser Angebot ist natürlich die CT. Und da spreche ich, und das ist heute natürlich schon Standard, von der Multislice-CT. Was wir technisch durchführen müssen, ist in jedem Fall eine EKG-Triggerung. Die EKG-Triggerung einerseits, um die Herzbewegung sozusagen einzufrieren und auch andererseits, und wir machen immer eine sogenannte Retrospektive, ein retrospektives Gating, um im Nachhinein den Zeitpunkt in der Herzaktion zu definieren. Das heißt, wir können nachher definieren, ob wir in der Systole messen, das wäre die Vorschrift, oder wenn die Qualität in der Systole nicht gut ist, auch in der Diastole sozusagen als Reserve-Bildgebung zu messen. Wir haben einen Untersuchungsumfang in aller Regel vom Aortenbogen bis in die Leisten, je nach geplantem Zugang. In Zukunft möglicherweise auch, wie wir gehört haben, müssen die supraortalen Äste mit dargestellt werden. Wir müssen natürlich Kontrastmittel geben, um die Dimensionen der Gefäße bestimmen zu können, wobei wir mit einem sozusagen Standardgerät ungefähr 100 ml Kontrastmittel benötigen, aber mit den sozusagen jetzt Viertgenerationsgeräten in der Multislice-CT bis zu 30 ml reduzieren können, aber bisher nur wenige Geräte in Wirklichkeit zur Verfügung stehen. Wichtig ist eine 3D-Workstation zum Evaluieren der Messung. Die MRT ist prinzipiell möglich. Es gibt einige Arbeiten, die sozusagen eine völlige Äquivalenz in der Aussage des MRTs, was die Klappendimensionsmessungen ermöglicht, wird aber nur in Einzelfällen in Wirklichkeit notwendig sein, zum Beispiel bei Kontrastmittelunverträglichkeiten oder bei Patienten mit einer Niereninsuffizienz. Wir versuchen, den Annulus möglichst genau zu messen. Annulus ist in dem Sinn sozusagen für uns im CT keine fassbare anatomische Struktur. Der Durchmesser, den wir sozusagen messen, ist sehr unterschiedlich und wie schon erwähnt, wir versuchen in Systole zu messen und es gibt jede Menge Literatur, wo bewiesen ist, dass ein deutlicher Unterschied zwischen systolischer und diastolischer Messung zu beobachten ist. Noch einmal kurz sozusagen einige Bilder. Wir schauen jetzt so sozusagen in unserer eingeneigten Projektion jetzt quasi von oben auf die Klappe, um sozusagen den rechten, den linken Sinus und den non-koronalen Sinus schön in einer Ebene zu sehen. Und unsere Hauptmessung, unsere wichtigste Messung ist eben die Messung des Annulus. Und was ist sozusagen jetzt im CT der Annulus? der Annulus, und hier sehen Sie sozusagen eine schrittweise immer weiter nach kaudal geschichtete, in Klappenebene gerichtete Aufnahme. Also wir fangen hier am sinotubulären Übergang an, kommen langsam schrittweise Richtung Sinus, haben hier den Übergang zwischen linken Ventrikel und Aorta, und in der Ansatzebene, sozusagen am unteren Scheitelpunkt unserer Klappen, ist die Definition unserer Messung, also sozusagen unser virtueller Annulus in der Computertomographie. Sie sehen gleichzeitig, wie ovalär, und das hat auch der Nico Fiegel schon erwähnt, der Annulus in aller Regel ist ovalär, das heißt sozusagen ein weiterer Parameter, den wir liefern müssen. Das wäre ein Patient vor und nach Implantation, und Sie sehen auch schön noch einmal diesen ovalären Annulus und nach Implantation durch die Radialkraft des Stents hier eine nun runde Form. Was unbedingt notwendig ist, ist ein gutes 3D-Tool, das uns die Arbeit deutlich erleichtert und die Befundung deutlich streamlined. Wir können also in allen Ebenen einneigen, hier in dieser systolischen Aufnahme, und haben in letzter Zeit von verschiedensten Firmen Hilfstools, die uns ermöglichen, auch automatisch, Sie sehen das hier, automatisch sondern die Klappenebene einzuneigen. Und man muss sagen, diese Tools werden immer besser und erleichtern das Leben schon sehr. Bei vor allem gut durchgeführten oder wenig artefaktüberlagerten Untersuchungen. Was liefern wir, was messen wir? Angefangen haben wir seinerzeit eigentlich, indem wir nur die Durchmesser ganz naiv gemessen haben, einen kurzen, einen langen Durchmesser, und haben dann noch sozusagen arithmetisch den mittleren Durchmesser ermittelt. Die nächste Anforderung von den Firmen und von den Zuweisern war dann letztlich die Fläche auszumessen, weil auf den Tabellen dieser Firmen die Fläche als Parameter angegeben war, und letztlich in letzter Zeit auch die Firmen zunehmend den Umfang von uns wissen wollen, also messen wir letztlich auch den Umfang. Also diese Parameter geben wir in jedem Befund an, und wir geben auch, wenn sozusagen diese Parameter valider sind, immer noch den Durchmesser in zwei Ebenen an, um die Ovalität sozusagen dieser Messung zu zeigen. Ja, es ist aber nicht nur mit dem Annulus getan, sondern sozusagen zum Leidwesen des Radiologen kommen noch viele andere Messungen, die im Befund sich niederschlagen, dazu. Nächster Schritt sozusagen nach oben ist dann die Messung des Durchmessers des Sinus Valsalvae, wo wir sozusagen den Platz definieren, der zwischen der implantierten Klappe und dem Abgang der Koronararterien ist. Wir messen den größten Durchmesser des sinotubulären Übergangs und auch den Abstand zwischen dem Annulus und dem sinotubulären Übergang. Eine der wichtigsten Messungen und eigentlich die zweite kritische Messung nach dem Annulus ist der Abstand des linken Hauptstamms oder der RCA von der Klappenebene, vom Ansatz. Sozusagen, es gibt einen Mindestabstand. Man sieht auch sozusagen schön, warum das so ist. Wenn wir hier diese Klappe haben und uns diese Klappe quasi virtuell nach oben klappen, also sozusagen im Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Valvuloplastie oder auch zum Zeitpunkt des Entfaltens der Klappe, dann ist es natürlich wichtig, dass diese Klappe oder die Verkalkungen nicht an das Koronarostium herangedrückt werden. Und man sieht auch, dass es durchaus möglicherweise nicht immer so ganz naiv ist, dass man sagt, ja, es gibt hier einen ganz fixen Abstand, der einen Threshold darstellt, sondern man muss sich schon auch die Klappe und die virtuelle Bewegung der Klappe vor Augen führen. Es gibt doch einige Arbeiten, die letztlich definieren, was denn ein sicherer Abstand wäre, und das Frustrierende daran ist, es gibt keinen wirklich sicheren Abstand. Wenn wir hier sehen, dass bei einem durchschnittlichen Abstand von 10 mm trotzdem 60% der Okklusionen bei Patienten mit mehr als 10 mm zu sehen waren. Der zweite Parameter der Klappe ist sozusagen die morphologische Beschreibung der Klappe und vor allem die Beurteilung der Verkalkung der Aortenklappe, und wir machen das in aller Regel semi-quantitativ, typischerweise in 4 Graden. Und sozusagen der erste Punkt, den man berücksichtigen muss oder was was sozusagen interessant ist an der Aortenklappe, ist die grundsätzlich diese einfache Graduierung, um zum Beispiel eine Aussage über die möglichen Probleme bei der Passage der Klappe betrifft. Und auch da gibt es doch einiges an Literatur, die zeigt, wenn man nur so ganz naiv in mehrere Ordinale, in so eine ordinale Skala sozusagen die Patienten einsackt, dann kann man sagen, dass doch eine deutliche Korrelation zwischen der Graduierung und der Gefahr einer Ruptur besteht, wie hier zum Beispiel bei diesem Patienten, der nicht nur eine Grad 4 Verkalkung hat, sondern auch noch so eine Kalkspange der Richtung linksventrikulären Ausflusstrakt hat und wo man hier dann dieses Hämatom nach Absetzen der Klappe sieht. Der Schritt weiter ist nicht nur so eine semi-quantitative Messung zu liefern, sondern eine echte quantitative Abmessung der Aortenklappe. Und was liegt näher, als einen gut eingeführten Score zu verwenden, nämlich den Agatson-Score. Sie kennen den Agatson-Score alle in der Evaluierung der Koronararterienverkalkung zur Risikoquantifizierung ist ganz einfach. Es wird das Volumen mehr oder weniger und die mit einem Wichtungsfaktor die Dichte der Verkalkungen berücksichtigt. Wir machen das eigentlich bei normalen Herzuntersuchungen täglich, wie wir hier bei diesem semiautomatischen Tool sehen. Also liegt es nahe, auch die Klappe mit derselben Methode zu evaluieren. Das heißt, wenn wir normalerweise unseren Agatson-Score der Koronararterien mit unserem Tool evaluieren, dann können wir den nächsten Schritt machen und unmittelbar auch die Klappe selbst evaluieren. In diesem Fall zum Beispiel wäre das eine Verkalkung von über 1700 neben den massiven Koronarverkalkungen von 2700. Was wir wissen, ist, dass einerseits einen gewissen Einfluss auf das Outcome des Patienten bezüglich der Einjahresüberlebensrate und der periprozeduralen Mortalität besteht. In dieser Arbeit zum Beispiel bei einem Score von über 750 doch ein deutlich schlechteres Überleben im ersten Jahr als bei Patienten mit unter 750 Klappenverkalkungen. Man muss aber sagen, die Literatur ist erstens relativ schwach, was die Fallzahlen betrifft und insgesamt gibt es relativ wenig Literatur, wie, muss man sagen, so oft bei radiologischen Methoden, was den Outcome von Untersuchungen betrifft. Aber hier auch noch ganz interessant, ein Patient mit einem Agatson-Score von deutlich über 2000 und man sieht hier sozusagen nach der Intervention das Problem, dass hier ein paravalvuläres Leak allein durch diese Verkalkungen, die Klappe nach innen abdringen, besteht. Der Nico Fiegel hat schon gesprochen über sozusagen die zunehmende komplexe Sichtweise der Aortenstenosen und was wir noch anbieten können, wie auch schon erwähnt, ist eine zusätzliche Information bezüglich der Stenose-Quantifizierung. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Agatson-Score der Klappe und Aortenklappenstenose. In den ersten Arbeiten wurde ein Threshold von um die 1700 empfohlen zur ergänzenden Evaluierung der Low-Gradient-Stenosen. Dann haben sozusagen weitere Arbeiten relativ rezent gezeigt, dass man doch deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen hat und die Männer doch um 800 Agatson-Score höhere Aortenverkalkungs-Thresholds haben als Frauen und so Sensitivität und Spezifität bei diesen Studien ist in den hohen 80ern, muss man sagen, und also nicht so schlecht die Methode prinzipiell. Also man kann zusammenfassen, dass Aortenklappenverkalkungen, die Quantifizierung der Aortenklappenverkalkungen eigentlich etwas ist, was wir machen sollten, was wir sozusagen zusätzlich anbieten sollten. Man muss es nur vorher wissen, weil diese Untersuchungen nativ durchgeführt werden, also sozusagen vor der normalen Untersuchung. Das heißt, wir müssen wissen, ob diese zusätzliche Information bei diesem Patienten gewünscht ist. Nicht zu unterschätzen ist die Wichtigkeit der Beschreibung der Zugangswege, Verkalkungen, Morphologie, Durchmesser, Kinking. In der Anfangszeit der TAVI muss man sagen, die wirklich großen, katastrophalen Ereignisse, die ich noch in der Anfangszeit an der Klinik gesehen habe, waren in Wirklichkeit Zugangskomplikationen vor der sozusagen Planung, die wir erlebt haben. Was heutzutage sozusagen Standard ist, ist die Zugangswege mittels CT auch 3D aufzuarbeiten, um dem Implanteur sozusagen die Vorstellung zu erleichtern. Wir haben hier die Möglichkeit, den Kalk sozusagen auch noch herauszuheben, um ein Gefühl für die Verkalkung zu kriegen. Wir müssen natürlich Ulzera, Aneurysmen, Dissektionsmembranen und so weiter beschreiben. Es ist schon erwähnt, dass die Zugangs- oder die Einführbestecke immer kleiner werden. Wir sind jetzt ungefähr bei 5,3 mm. Wenn wir aber sozusagen die Schleusen größer als das Gefäß wählen, wissen wir, dass die Komplikationsrate auf um den Faktor 4 steigt und bei sehr starken Verkalken eine Komplikationsrate von mal 3 besteht. Das heißt, eine sorgfältige Evaluierung der Durchmesser und der Verkalkungen der Beckengefäße ist unbedingt notwendig. Noch einmal sozusagen das Angebot oder der Appell, sich auch sozusagen dieser 3D-Modelle zu bedienen, was wir als Radiologen jetzt nicht so unbedingt standardmäßig brauchen, um es zu befunden, aber um es zu präsentieren, glaube ich, ist das ein wirklich angenehmes Tool für den Zuweiser. Wir wissen, dass das Kinking einen Faktor darstellt, vor allem bei Patienten mit starken Verkalkungen, wo das Kinking dann eine Kontraindikation darstellt. Was wir liefern können auch und was in letzter Zeit häufig abgefragt wird, ist sozusagen eine präinterventionelle eine Empfehlung von uns, wie denn sozusagen der erste Schuss in der Angio gemacht werden sollen, also wie die perfekte C-Bogenangulierung sein sollte. Wir haben jetzt doch Software, die uns das recht leicht ermöglicht, um eine Empfehlung abzugehen, wie denn diese Einlegung sein sollte. Ganz zuletzt möchte ich über ein Thema sprechen, das jetzt wieder sehr radiologisch ist oder sozusagen das sehr in unser Aufgabenfeld fällt, und der Nico Fiegel sozusagen der Halter des Copyrights für den Ausdruck TAVI-Onkologie, aber das trifft es tatsächlich. Literatur drüber gibt es in letzter Zeit mehr, aber doch wieder erstaunlich recht erstaunlich geringen Fallzahlen, aber sozusagen relativ konsistent die verschiedenen Untersuchungen in dieser Arbeit von 2014 mit 17% klinisch relevante Findings, in einer anderen Arbeit 19% klinisch relevante Findings, aber ganz interessant oder wesentlich davon sind ein Fünftel Malignome.
Was nicht uninteressant.
Teilweise sind die Arbeiten sehr vorsichtig, was den Einfluss auf das Zwei-Jahres-Überleben betrifft. Also hier haben wir keinen Einfluss auf das Zwei-Jahres-Überleben, aber was auch wichtig ist, ein signifikanter Einfluss auf die Therapieentscheidung. Andererseits in dieser Arbeit mit einer sehr hohen Anzahl an inzidentiellen Findings, mit doch immerhin ein Drittel der Patienten mit klinisch relevanten Findings, war in 14% dann doch letztlich eine Kontraindikation zur TAVI gegeben und man doch ein deutlich schlechteres Überleben und eine höhere periprozedurale Mortalität bei diesen Patienten mit klinisch relevanten inzidentiellen Findings gefunden hat. Also unsere Befundelemente, ganz wichtig, die wichtigsten und die kritischen Elemente sind sicher der Durchmesser, Umfang, Fläche des Annulus und die Distanz der Coronararterien aus deren. Jede Menge weitere Findings, die Sie in den Befunden finden sollten oder finden werden. Und sozusagen zwar am Schluss, aber immer wichtiger, und das ist in den letzten Jahren doch ein gewisser Aha-Effekt, die inzidentiellen Fällen. Und wirklich, glaube ich, wichtig ist auch, dass wir im Sinne des Service auch eine Aufarbeitung sozusagen und eine übersichtliche Darstellung dieser Findings bieten, wie zum Beispiel hier in einem Vorschlag, wie wir sozusagen ein Standardbefund ausschauen könnte, mit einerseits den Parametern und wenn es die Möglichkeit gibt, auch mit Key Images. Was wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass das die Sache gar nicht so einfach ist. Am Anfang dachten wir, eine Durchmessermessung kann ja nicht so schwer sein. Inzwischen haben wir viele komplexe Befundkonstellationen auch in unserer Gruppe gesehen und das ist jetzt schon quasi das Mantra in all diesen heutigen Vorträgen, dass Hard-Team, interdisziplinäre Besprechungen, interdisziplinäre Methoden eine Basis meiner Meinung nach für die optimale Therapie- und Interventionsplanung darstellen. Danke.